Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Prognosen sind immer schwierig, erst recht auf die Frage, wie sich der russische Angriffskrieg entwickeln könnte gegen die Ukraine. Erst hielt man Russland für übermächtig. Ja, dann haben sich viele gewundert, guck mal an, der russische Blitzkrieg gescheitert. Plötzlich galten die Russen als schwach und nun sind sie wieder da mit militärischen Erfolgen im Osten der Ukraine. Und der einst so in Empörung geeinte Westen, naja, so einig ist er nicht mehr. Weder in der Frage der Waffenlieferung noch was das geplante Ölembargo angeht. Immerhin ist da gestern ein, sagen wir mal, nach Ansicht einiger Beobachter, halbgarer Beschluss gefasst worden in Brüssel. Sprechen möchte ich darüber anlässlich des EU-Sondergipfels mit Stefan Meister. Er leitet das Programm Internationale Ordnung und Demokratie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Meister, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben das mitgekriegt, Ölembargo light. Öl darf weiter von Russland aus über die Pipelines nach Europa gepumpt werden, damit in Ungarn das Öl nicht ausgeht. Was halten Sie davon?
Naja, wir sehen, dass wir letztlich die Grenzen erreicht haben in dem, was die EU-Mitgliedstaaten bereit sind zu sanktionieren gegenüber Russland. Und es ist jetzt sozusagen eine Schmerzgrenze mit Blick auf Öl und Gas. Und es gibt eben einfach Länder, die sich hier querstellen. Und das war ja wirklich auch eine Qual, dieser Gipfel. Also was man da an Kompromissen versucht hat zu konstruieren. Und am Ende hat man sich eben doch nicht einigen können. Ja, also in der Hinsicht glaube ich, dass wir jetzt einfach auch wegen der hohen Kosten eine Grenze erreicht haben und die Einigkeit eben auch bröckelt.
Glauben Sie, dass in Moskau irgendwo der Machthaber Putin in einem Zimmer sitzt und sich das alles anschaut und sich die Hände reibt und sich ja schlapplacht?
Ich weiß nicht, ob er sich das alles anschaut, aber er lässt sich definitiv darüber informieren, was da läuft, weil Öl ist die wichtigste Einnahmequelle für Russland. Also es ist wichtiger als Gas. Wir haben 38 Milliarden Mehreinnahmen dieses Jahr prognostiziert im Bereich Energie für Russland. Also es sind riesige Mengen an Geld, die da auch in die Kriegskassen geschwemmt werden. Also in der Hinsicht schaut er sich das schon sehr, sehr genau an, lässt sich da sehr gut informieren. Und das ist für Russland im Prinzip die Lebensader.
Und dass gerade Viktor Orban für Ungarn dort diese ganzen Sonderregeln rausgeholt hat, dass es also kein totales Ölembargo gibt, sondern die Pipelines weiter Öl liefern dürfen. Wie wird es in Moskau gesehen?
Naja, in Moskau weiß man, dass man sich auf Viktor Orban verlassen kann. Ja, also das ist ja im Prinzip ein Alliierter auch von Putin in vielerlei Hinsicht. Es gibt Geschäfte auch im Nuklearbereich, insbesondere aber auch natürlich beim Öl und Gas. Also in der Hinsicht sind genau die Personen, die die EU spalten, die sich eben nicht einigen können, perfekt für Putin. Ja, also das wird natürlich mit Wohlwollen beobachtet und da gibt es sicher auch in der einen oder anderen Form Kontakte.
Wie eindeutig ist das denn, dass die EU Russland wirtschaftlich wirklich schadet, wenn sie jetzt keine Öllieferungen mehr über Schiffshäfen zulässt?
Das schadet Russland natürlich, aber es schadet eben Russland nicht genug. Also ich bin halt einfach skeptisch, ob man so ein großes Land wie Russland, was so wichtig ist auch für den globalen Öl- und Gasmarkt, tatsächlich total sanktionieren kann in diesem Bereich. Und das tut uns einfach sehr weh. Das wird die globalen Märkte auch unter Stress setzen, die Weltwirtschaft unter Stress setzen. Und das wird einfach global auch kaum durchsetzbar sein. Russland wird dann woanders Öl und Gas verkaufen. Also in der Hinsicht bin ich mir einfach nicht so sicher, ob das wirklich die richtige Strategie ist. Und auch die Kalkulation Putins ist einfach eine andere. Er will die Ukraine unter Kontrolle bringen und dafür wird er einen hohen Preis bezahlen. Diese Sanktionen werden erst mittelfristig wirken, aber jetzt geht es um den Sieg in der Ostukraine, im Donbass und Putin wird sich davon auch nicht abhalten lassen.
Es gibt ja immer noch Streit unter Menschen über die Kriegsursachen. Da gibt es in der Linken immer noch viele, die sagen, naja, Putin wehrt sich damit nur, kommt nur zuvor eine Aggression der NATO, die immer weiter nach Osten ausgedehnt wird. Viele sagen aber mittlerweile, nee, es hat damit gar nichts zu tun. Putin hat vor allen Dingen Angst vor der Demokratie, die in der Ukraine entstanden ist. Geht es Putin wirklich um den Kampf zwischen dem System Demokratie und seiner Autokratie in Russland?
Ich glaube, Putin geht es immer um Machterhalt und sich auch die Möglichkeiten, Geld zu verdienen für sein System. Aber es geht vor allem um Machterhalt. Und wenn die Ukraine sich demokratisiert, modernisiert und in Richtung euroatlantische Strukturen entwickelt hätte, dann hätte das sicher Auswirkungen für ihn gehabt. Er sieht, ich glaube, das ist sozusagen dieser eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass er die Ukraine als Schlüsselstaat ansieht für all seine imperialen Vorstellungen im postsowjetischen Raum. Wenn er die Ukraine verliert, dann zerbröckelt ihm im Prinzip das Imperium. Und er braucht sie sozusagen im Sinne auch von Menschen, also von Ostslawen. Also er denkt da auch ethnisch, er sieht sie historisch als Teil Russlands, aber er sieht sie eben geostrategisch als ganz zentral an. Und in der Hinsicht sehe ich sehe ich hier verschiedene Ursachen, ja, warum er mit so einer Brutalität in der Ukraine vorgeht und auch nicht aufhören wird, die Ukraine zu erobern oder in Kontrolle zu bringen.
Die Chefin der US-Geheimdienste, Avril Haines, die hat neulich angedeutet, Putin könne auf Zeit spielen, er wolle den Westen vor allen Dingen zermürben mit einem sehr, sehr langen Krieg. Sehen Sie das auch so?
Ich glaube einfach, dass Putin immer wieder seine Ziele anpasst. Also er versucht einfach bestimmte Dinge. Er hat diesen Blitzkrieg versucht, das hat nicht funktioniert. Dann hat er ein paar Wochen gebraucht. Jetzt konzentriert er sich auf die Ostukraine. Ob er da nun wirklich eine Zermürbungstaktik hat, das kann ich nicht wirklich sagen. Das ist eine Deutung, ja. Aber wir müssen uns auf einen langen Krieg einstellen. Also er wird nicht aufhören, auch wenn er dann den Donbass erobert hat, Teile der Südukraine, und es möglicherweise erstmal eine Form von Waffenstillstand geben wird, wird es einen Low-Intensive-Krieg geben, und es wird möglicherweise wieder Attacken auf die Ukraine geben. Also ich glaube, es ist einfach, das ist sicher richtig, dass er glaubt, dass wir länger Sanktionen nicht durchhalten können, aber er längerfristig im Prinzip bereit ist, die Ukraine zu erobern, koste es, was es wolle, und da auch seine Taktik immer wieder ändern wird.
Könnten Sie sich vorstellen, dass je länger der Krieg dauert, diese anfängliche, riesige, euphorische Solidarität mit der Ukraine im Westen, dass die auch ins Bröckeln kommen könnte?
Absolut. Also ich glaube, dass wir einen Kipppunkt erreichen werden, an dem wir uns selbst fragen, sind die Kosten nicht zu hoch? Auch die Ukraine wird ja enorme Kosten für uns bedeuten. Ja, die wird ja auch, wenn die Häfen im Schwarzmeer zubleiben, einfach ein riesen Kostenfaktor für die EU und für den Westen werden. Wir werden uns fragen, warum die Gas- und Ölpreise, die Benzinpreise so hoch sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Solidarität abnehmen wird und dass man eben bereit sein wird, Kompromisse zu machen. Auch von politischer Seite, weil der gesellschaftliche Druck wachsen wird. Und ich denke, dass Putin genau darauf setzt.
Sagt Stefan Meister, leitet das Programm Internationale Ordnung und Demokratie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Meister, herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.